Having fired the imagination of a generation, a ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end.
Und was wir im Vordergrund hören, ist der elektrische Ansager.
Hallo? Hören Sie überhaupt noch zu?
Ja.
Ja.
Fritz. Und das hört man.
Comport Nummer 276. U-Schuldendeal. Hallo und herzlich willkommen zum 276. Comport, den ich am heutigen, naja, anfangs noch verregneten, inzwischen geht's aber auch schon wieder, Freitag, dem 5. August 2011 aufgenommen habe.
It is 12, 17.
Jawohl, ja. Und das, was da im Hintergrund blubbert, ist ein Mensch. Das Intro ist erstmal ganz klar ein Shuttle-Ende, logisch, hatte ich ja schon mal. Und die zweite Hälfte ist aus dem Blue Moon vom 12.06. mit Holgi, was ein Rätsel-Blue Moon war, entführt. So, und was ihr hier wieder auf die Ohren kriegt, ist wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik mit inklusive Atommeldung im ersten Teil und ein Teil Tech mit ohne Space und dafür aber wieder mit Mafia. Und was ihr jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik. Die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe, das Norwebum, Terrormeldungen und Atommeldungen. Da sind auch wieder negative Überraschungen aus Japan mit bei. 19 Grad, drizzlige, angeblich partly sunnige, das kann ich aber so überhaupt gar nicht bestätigen. Milde Grüße. Die 19 Grad, die Windchillen 22, Comfort Level 19. 8.55 Uhr haben wir es. Der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 22 km/h aus South. Oder so. So, da bin ich wieder. Und hoffe drauf, dass diese Aufnahme dieses Mal überlebt. Nee. Ja. Schön. So, wie gesagt, da bin ich wieder. Mit, naja, nicht so wirklich doll viel Atommeldung, sondern geht los mit dem Norwebum. Da gab es dann erstmal den Weiterplan. Der geständige Attentäter von Norwegen, Breivik, hatte nach Angaben seines Anwalts noch umfassendere Pläne. Der Verteidiger des 32-Jährigen sagte der Zeitung Aftenposten, sein Mandant habe bei dem Anschlag auf das Regierungsviertel in Oslo vor einer Woche weitere Gebäude zerstören wollen. Ja nun, das hätte er ja nun tun können, ohne dass ihn jemand ernsthaft aufgehalten hätte. Weil, als er die Bombe gesetzt hat, gepflanzt hat, bumm, da war ja noch gar nicht bekannt, dass er dann gleich auf die Insel Dingens da fahren würde, um da Kinder umzubringen. Und von daher, ja, und dann wurde er im Laufe des Tages zum zweiten Mal verhört, dazu wurde er heute früh unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen von der Haftanstalt Quietsch nach Oslo gebracht. Also, ist eine Meldung vom letzten Freitag. Na, also, sein Anwalt sagt, der hatte noch mehr Bomben vor. Wo sich mir irgendwie die Frage aufdrängt, was bezweckt sein Anwalt mit dieser Aussage? Beziehungsweise, wo will er halt einfach hin? Ne? Das ist, weil, ja, der hatte noch mehr Bomben vor. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dem Täter irgendwas hilft als Verteidigung. Seid froh, er hat euch nicht alle umgebracht. Oder wie, oder was? Dann hieß es, sie hätten alle gefunden. Nach dem Massaker auf der norwegischen Insel Utøya wird niemand mehr vermisst, teilte die Polizei in Oslo mit. Damit sind offiziell 68 Menschen bei dem Attentat durch Anders Behring Breivik ums Leben gekommen. 68 da und 7 in Oslo, was dann irgendwie die Summe 77 ergab. Kommt das überhaupt hin? Nein, kommt nicht hin. Na, also 77 ist jedenfalls die offizielle Endzahl. Ein Polizeisprecher bezeichnete den geständigen Attentäter als weiter ausgesprochen ruhig. Er sei mehr als willig, alles zu erklären. Zwei norwegische Rechtspsychiater sollen Breivik auf seine Zurechnungsfähigkeit untersuchen. Ihr Gutachten dazu wird bis 1. November erwartet. Dann gab es auch irgendwo schon eine Meldung, dass der übrigens auf der Insel, während er da noch Leute umgebracht hat, beziehungsweise als er gerade fertig war, die Polizei angerufen hat und verkündet hat, er sei jetzt bereit, sich festnehmen zu lassen. So, als hätte er irgendwie eine bestimmte Anzahl oder bestimmte Menschen umbringen wollen. Nachdem er das dann erreicht hat, sich als, okay, jetzt könnt ihr mich auch festnehmen, weil jetzt habe ich ja eh nichts Besseres mehr vor, gemeldet. Das klingt alles nicht so, als hätte der so ganz klassisch einen Knall, sondern mehr so, als hätte der da irgendwelche ziemlich düsteren Absichten verfolgt. Aber hey, der kommt aus der Zukunft und wir werden ihm noch danken, weil er hat den nächsten Hitler umgebracht. Ja, das werden wir nämlich nicht wissen, weil den kriegen wir nicht mit. Also, ja, der... So, dann gab es Rechtskontakt. Erstmals hat ein britischer Rechtsextremist zugegeben, Verbindungen zum Oslo-Attentäter Anders Behring Breivik gehabt zu haben. Ein früherer Aktivist der extrem rechten Gruppierung British Defence League sagte der Zeitung The Times, seine strikte Anti-Muslim-Ideologie habe Breivik möglicherweise inspiriert. Sollte dies so gewesen sein, tue ihm das leid. Er habe direkten Kontakt mit Breivik gehabt, sagte Paul Ray. Er gehöre zu Breiviks Mentoren. Aber was er getan habe, sei das pure Böse. Ja, ich meine, das wäre dann immerhin schon mal der Erste, der zugibt, dass da... Ach guck, ein Blinder. Mit Blindenstock. Das wäre das erste Mal, dass mal überhaupt jemand zugibt. Ja, kann durchaus sein, dass der von mir was sich abgeguckt hat. Na, aber hey. Wie war das bei Holgi? Wie ärgert man Blinden am besten? Indem plötzlich alle Leute um ihn herum still werden. Aber hey. Schnüffriel gibt's dann ja. Das hat zwar mit Norwegen direkt nichts zu tun, ist aber eine Auswirkung davon. Berlin DPA, der SPD-Vorblubbernde Sigi Pop, Sigmar Gabriel, hatte nach den Terroranschlägen von Norwegen eine schärfere Kontrolle des Internets durch Polizei und Staatsanwaltschaft gefordert. Korrigier mich wieder mal jemand, wenn ich mich irre. 9 Uhr haben wir übrigens. Korrigiere mich bitte mal jemand, wenn ich mich irre. Aber das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, da galt die SPD noch als nicht rechte Partei. Dann kommt da Sigi Pop und verlangt nach mehr Überwachung. Hallo, ist der Sigi Pop plötzlich irgendwie in die CSU eingetreten? Ist er Mitglied irgendeiner dummen Polizeigewerkschaft? Oder was wird das, wenn's fertig ist? Na, also, däh. Diese bräuchten aber mehr Personal, um im Internet und in den sozialen Netzwerken Präsenz zu zeigen, sagte Gabriel der Blöd am Sonntag. In einer repräsentativen Umfrage wurde zugleich eine stärkere Überwachung des Internets befürwortet. Ja, das Blöd am Sonntag. Begucker. Lesen kann man das ja nicht nennen. Das ist jedenfalls die Kundschaft, die diese Springer-Rechtsaußen-Extrempresse konsumiert. Mehr Überwachung haben will, das überrascht mich jetzt nur so ungefähr gar nicht. Ich weiß auch nicht. Liegt bestimmt an mir. Die Internetnutzer forderte Gabriel dazu auf, Gesetzesverstöße im Netz bei Polizei und Justiz zu melden. Nein, wir brauchen einen Alarmknopf. Hat doch schon der bunte dämlicher Krimineller verkündet. Unwählbar. Schlicht und ergreifend unwählbar, diese Partei. Nur für den Fall, dass irgendjemand zwischendurch gehofft hätte, die hätten vielleicht mal irgendwas gelernt. Jetzt gab es ja auch heute schon die Meldung, die wären rot-grün hätte bei der neuesten Umfrage irgendwie 51%. Meine spontane Reaktion, oh, Hartz V. Übrigens, offiziell regnet es gar nicht. Das Geniesel, was mich die ganze Zeit genervt hat, das gibt's gar nicht. Also Regenradar sieht das nicht. Ja. Am Sonntag gab es dann die Meinungsfreiheit. Der norwegische Ministerpräsident Stoltenberg hat rund eine Woche nach den beiden Anschlägen vor einer Einschränkung der Rede- und Meinungsfreiheit gewarnt. Diese bildeten das Fundament jeder Demokratie, sagte Stoltenberg der Zeitung Blöd am Sonntag. Deshalb gelte es, alle Arten von Ansichten zu tolerieren. Ja, Meinungsfreiheit. Blöd hält die Meinungsfreiheit immer dann hoch, wenn es darum geht, irgendwelche rechte Propaganda fallen zu lassen. Na hier, der arme Sarrazin, die wollen verbieten, dass er Leute einfach mal volksverhetzt. Ja, in Deutschland gibt es einen Volksverhetzungsparagrafen. Übrigens, die Blödzeitung darf kein rechtsfreier Raum sein. Bäh. Deshalb gilt es, alle Arten von Ansichten zu tolerieren, auch wenn sie extrem seien. Man werde nicht aufhören, die Diversität der Gesellschaft zu fordern, betonte der norwegische Regierungschef. Doch Gewalt werde niemals akzeptiert werden. Das klingt so, als sei irgendwie das Limit dessen, was erlaubt sei, Gewalt. Sobald Gewalt ins Spiel kommt, ist es nicht mehr erlaubt. Ja, kann man der Ansicht sein. Und der Stoltenberg hat ja im Gegensatz zu irgendwelchen dummen Vollidiotenpfeifen hier, die nach mehr Überwachung brüllen, ist wenigstens fertiggebracht zu sagen, nein, wir brauchen noch mehr Demokratie, noch mehr Freiheit, nicht weniger. Von daher, hey. Dann gab es nochmal Schnüffli-Pop. Da hat sich Heise dann draufgesetzt. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat nach den Terroranschlägen von Norwegen eine schärfere Kontrolle des Internets durch Polizei und Staatsanwaltschaft gefordert. Diese bräuchte dabei mehr Personal, um im Internet und den sozialen Netzwerken Präsenz zu zeigen, sagte Gabriel in einem Interview der Blöd am Sonntag. Allerdings dürfe man nicht so tun, als ob man mit einem gigantischen Sicherheitsapparat solche Anschläge mit absoluter Gewissheit ausschließen könnte. Ja, oder anders ausgedrückt, man könnte es auch einfach mal sein lassen, noch mehr Überwachung zu verlangen, sondern man könnte vielleicht erstmal gucken, die Überwachung, die wir da jetzt haben, ist die eigentlich zielführend? Ist die sinnvoll? Na, zum Beispiel nach Vorratsdatenspeicherung zu brüllen, wie es ja Herr Zensul sofort getan hat, führt zu nichts, denn Norwegen hatte zum Zeitpunkt der Terroranschläge bereits seit, Mitte des Jahres irgendwie, eine Vorratsdatenspeicherung. Ja, Norwegen ist nicht in der EU, aber aus irgendeinem putzigen Grund haben sie trotzdem eine Vorratsdatenspeicherung. Oder anders ausgedrückt, die haben sie sich freiwillig gegeben. Na, und um einfach nochmal den Captain Obvious Moment von letzter Woche zu wiederholen, diese Vorratsdatenspeicherung hat offensichtlich nicht geholfen, die Anschläge zu verhindern. No? Also wer sich hinstellt und sagt, ja, also wenn wir Vorratsdaten speichern würden, dann könnten wir solche Anschläge ja verhindern, darf sich gleich wieder hinsetzen, indem er nämlich mit den Fakten von Norwegen bombardiert wird. Weil da gibt es eine Vorratsdatenspeicherung und nein, die hat ganz offensichtlich nichts, hoffentlich überhaupt gar nichts verhindert. Die Reaktion der Norweger, demonstrativ an einer offenen Gesellschaft festzuhalten, sei für ihn vorbildlich, sagte Sigi Pop. Gabriel forderte die Internetbenutzer dazu auf, Gesetzesverstöße im Netz bei Polizei und Justiz zu melden. Auch das Verhältnis der Internet-Community zu Polizei und Justiz muss sich ändern. Ja, also ich meine, nachdem diverse Polizeipfeifen und diverse Justiz- und Innenvollidioten so viel Porzellan zerkloppt haben, weiß ich nie, ob das so trivial möglich ist, zu sagen, ja, und jetzt melden wir jeden Furz bei der Polizei. Na, weil also das größte Problem, was es im Moment gibt, wenn man irgendwie eine Anzeige bei der Polizei wegen irgendwas, was man im Netz gefunden hat, loswerden will, ist, dass die Polizisten schlicht und ergreifend nicht verstehen. Na, also, hey, Schnüffli-Pop bei Heise aufbereitet. So, dann gab es Essensprüf. Der Oslo-DPA, der rechtsradikale Attentäter Anders Behring-Breivik, wird aus Sorge vor möglichen Vergeltungsanschlägen, Flucht- und Selbstmordversuchen extrem stark überwacht. Wie die Zeitung VG in ihrer Online-Ausgabe berichtet, lässt die Gefängnisleitung der Haftanstalt Ila westlich von Oslo sogar das gesamte Essen für Breivik auf Gift untersuchen. Der 32-Jährige hatte vor anderthalb Wochen bliblablub. Ne, 77 Opfer. An sich eine Meldung aus der Kategorie Celebrity News am Dienstag, aber habe ich einfach mal mitgenommen. Dann gab es hier genau die Ergabe. Der norwegische Attentäter hat sich nach dem Massaker auf der Insel Utøya mit 69 Toten telefonisch bei der Polizei ergeben. Nach Informationen in der Osloer Zeitung VG rief Anders Behring Breivik unmittelbar vor seiner Festnahme von seinem Handy eine Polizeinummer an. Er soll gesagt haben, Breivik, Kommandant, organisiert in der antikommunistischen Widerstandsbewegung gegen die Islamisierung. Operation durchgeführt und will sich Delta ergeben. Danach legte er nach den Medienangaben auf und wurde kurz darauf von Angehörigen der Polizeieliteeinheit Delta festgenommen. Die Frage, die sich mir immer noch nicht als beantwortet darstellt, ist, warum zum Fick hatte die Polizei eigentlich so lange gebraucht, bis sie auf der blöden Insel war? Na, weil offensichtlich hatte der Kerl genug Zeit, alle Leute, die er umbringen wollte, umzubringen. So, dann gibt's Neues vom Terror. Zwei Islamisten, Die britische Polizei hat zwei Deutsche offenbar unter Terrorverdacht festgenommen. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Festnahme jedoch, ohne auf die Umstände einzugehen. Wie die Online-Ausgabe der Zeitung Die Welt berichtet, wurde bereits am 15. Juli zwei mutmaßliche Islamisten aus Solingen in Dover festgenommen. Sie sollen Anleitungen zum Bombenbau bei sich gehabt haben. Die britische Polizei habe entsprechende Informationen von den deutschen Behörden erhalten, hieß es weiter. Na, weil wir müssen doch das Narrativ weiterspinnen, dass Terrorismus immer heißt Islam. Ne, der Breivik, das ist ein verstörter Einzeltäter. Der hat Anschläge gemacht, der ist Amok gelaufen, aber Terror war das nicht. Terror gibt es schließlich bekanntlich nur von Islamisten. Und an dem Narrativ spinnt halt die Springerpresse auch weiter. Dann gab es eine BND-Entwarnung. Osnabrück DPA. Die Terrororganisation Al-Qaida ist nach Einschätzung des BND nicht mehr in der Lage, gigantische Anschläge wie vor knapp 10 Jahren in den USA zu verüben. Der Kern des Terrornetzwerks in Afghanistan und Pakistan sei dezimiert und durchlöchert worden, sagte BND-Präsident Ernst Urlau der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der internationale Verfolgungsdruck habe den Spielraum der Terroristen deutlich verringert. Zudem sei der Tod Osama Bin Ladens ein schwerer Schlag gewesen. Na, aber wir müssen weiterhin vor denen Angst haben. Jeder Terroranschlag kann nur von Al-Qaida gewesen sein. Alles andere wäre ja Spekulation. Na, also, ja. Hey. So, dann gab es Le Bombardier. Habe ich bei FIFA gefunden. Erinnert ihr euch, wie sie als sie in Libyen gesagt haben, sie würden grundsätzlich nur Luftangriffe fliegen, um Leib und Leben der Bevölkerung zu retten? Nun, jetzt haben sie gerade Leib und Leben der Bevölkerung vor dem Fernsehen gerettet und die Satellitenanlagen von Gaddafis Staatsfernsehen zerbombt, wegen der Terrorsendungen durch dort. Nee, klar. Na, so viel zu der Frage, ob irgendwie die ganzen Libyen-Bombardierungen überhaupt noch irgendetwas mit der Resolution zu tun haben. Soweit ich die Resolution verstanden habe, Vorsicht, gefährliches Halbwissen, ich habe sie nicht gelesen, stand da im Wesentlichen drin, ja, der Gaddafi, der darf nichts mehr fliegen. Niemand darf über Libyen fliegen, außer UN-Truppen. Alles, was da irgendwie rumfliegt, was nicht erlaubt ist, wird in Grund und Boden gebombt. Und alles, was die angreift, die da jetzt noch rumfliegen, um die in Grund und Boden zu bomben, die da nicht fliegen dürfen, wird auch in Grund und Boden gebombt. So, das ist ja nun offensichtlich schon eine Weile vorbei. Da gibt es ja jetzt irgendwie keine Verteidigungsstellen mehr. Ja, jetzt bombardiert die UNO halt ganz offiziell alles, was irgendwie aussieht, als könnte es irgendwie vielleicht Gaddafi helfen. Eben die Fernsehstation. Wo ja nun so ungefähr überhaupt gar keine Gewalt von ausgeht. Aber hey. So, dann gibt's. Hatte ich ja letzte Woche schon, dass die Nacktscanner jetzt fertig getestet worden seien. Da gab es ein Gerücht am Samstag, dass nämlich der umstrittene Körperscanner bei einem Praxistest auf dem Hamburger Flughafen durchgefallen sei, berichtet die Welt am Sonntag. Die beiden Scanner hätten bei der Erprobung ständig Fehlalarm produziert, zitiert die WAMS aus einem internen Bericht. Danach sind für die hohe Zahl von Fehlalarmen unter anderem mehrschichtige Kleidung, Reißverschlüsse und Nieten verantwortlich, ja, Nieten in Nadelstreifen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums wies die Darstellung zurück, wonach der Scanner durchgefallen sei. Der Test gehe erst an diesem Wochenende zu Ende. Danach würden die Ergebnisse ausgewertet. Was sich mir so aufdrängte, ist, naja, es könnte durchaus sein, dass sie sich auf den Zwischenbericht beziehen, der vor Monaten mal irgendwann auch im Heise-Ticker durchgeschwappt war. Und danach hieß es ja, es solle ein Software-Update geben und dann solle ja blühende Landschaften alles viel besser sein. So, hatte ich ja letzte Woche auch schon erwähnt, also von dem Software-Update habe ich nichts gehört. Von daher durchaus möglich, dass das auch immer noch das finale Ergebnis ist, dass die Dinger einfach schlicht und ergreifend bei 90% der Personen, die da durchgehen, einen auf Alarm machen. Was dann effektiv heißt, die Leute müssen dann nochmal kontrolliert werden. Ja, ich meine, dann kann man sich die Nacktscanner gleich komplett klemmen und kann die Leute alle kontrollieren. Ja. So, dann hat die GDP rumgetönt, nein, Nacktscanner, die würden ja nichts helfen, weil die sind ja für menschliche Scanner. Die Gewerkschaft der Polizei hat den Verzicht auf den Einsatz von Körperscannern an deutschen Flughäfen gefordert. Der gestern zu Ende gegangene 10-monatige Test in Hamburg habe gezeigt, dass die Geräte technisch nicht ausgereift seien und deshalb derzeit nicht für eine flächendeckende Nutzung taugen, sagte Gewerkschaftschef Wie taute der neuen Osnabrücker Zeitung? Die hohe Wählerquote der Scanner werde das Sicherheitsniveau an den Flughäfen nicht verbessern und lediglich die Kontrollen verzögern. Sinnvoller wäre es, für mehr gut geschultes Personal bei der Bundespolizei zu sorgen, betonte Wiethaut. Am besten gut geschultes Personal, was gleich verpflichtet wird, in seiner Gewerkschaft Mitglied zu werden. Weil daher weht der Wind. So, am Dienstag gab es dann das Bosbergebnis. Wolfgang Bosbach hält die am Hamburger Flughafen. Er probt den Körperscanner noch nicht für praxistauglich. Die Alarmquote der beiden Geräte sei mit 70% nicht akzeptabel, sagte der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses der Süddeutschen Zeitung. So, oder anders ausgedrückt, selbst der Sicherheitsfanatiker Bosbach, Schwafbach, der boselnde Schwafbach, verkündet, nein, also das, was da in der Welt als Ergebnis lanciert wurde, das könnte durchaus das Endergebnis sein. Auch wenn irgendwie das Endergebnis ganz offiziell erst irgendwie in ein paar Monaten rauskommen wird. Weil sie müssen ja die False Positive Rate erst noch irgendwie schön rechnen. Ja, aber hey. Bosbach bezieht sich auf einen Bericht der Bundespolizei, wonach es beim Test aus technischen Gründen oft Fehlalarm gab. Passagiere, die bei der elektronischen Prüfung aufgefallen waren, mussten aufwendig per Hand kontrolliert werden. Damit werde die Abfertigung verzögert statt beschleunigt, sagte Bosbach. Ja, aber wollt ihr die totale Sicherheit? Um mal ein an Geißler angelehntes Zitat fallen zu lassen. Ich weiß gar nicht, das habe ich glaube ich gar nicht im Hotline. Egal. Na, also, ja, selbst der boselnde Schwafbach gibt also zu, nee, also die Dinger, die funktionieren ja nicht. Na, was ich mich bei sowas frage, in USA haben sie doch irgendwelche Nacktscanner im Einsatz. Was ist denn mit denen? Also, mal davon abgesehen, dass es da ja auch irgendwie auch noch die aktive Röntgen-Variante zu geben scheint, die einfach schlicht und ergreifend jeden Probanden, der sich da reinstellt, röntgt. Ohne das denen vorher mitzuteilen, dass sie da übrigens gerade harter Strahlung ausgesetzt werden. Und dass, wenn sie schon regelmäßiger im Krankenhaus gewesen sind oder überhaupt Strahlenexposition generell meiden sollen, dass die dann besser sich da nicht hinstellen. Und die TSA-Angestellten, die um die Dinger rumdrapiert sind, dürfen ja nicht mal mehr Dosimeter tragen, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn wir die mitkriegen könnten, wie starken Strahlendosen die so ausgesetzt sind. Aber hey! Na, also da würde mich mal interessieren, was denn jetzt nun eigentlich die deutschen Ergebnisse im Verhältnis zu den amerikanischen Dingern ergeben. Die amerikanischen sind ja nicht vorher getestet worden. Aber hey, so, dann gibt's Atommeldungen. Ein paar sind mir doch immerhin noch in die Finger gefallen. Oettinger plant. Berlin DPA, EU-Energiekommissar Günther Oettinger hatte die Bundesregierung aufgefordert, für die Suche nach einem Atommüllendlager schnell einen verbindlichen Zeitplan vorzulegen. Ja, wie stellt er sich das vor, verbindlicher Zeitplan? Ja, wir werden jetzt Ergebnis auf dem Gorleben untersuchen und wir werden zu dem Ergebnis kommen, dass es im Jahre 2030 das Ergebnis geben wird, dass das Ding nur geeignet sein kann. Ein nicht geeignetes Ergebnis wird es nicht geben, weil wir Ergebnis auf dem nur Gorleben untersuchen. Oder was stellt er sich vor? Ja, wir werden Gorleben ergebnisoffen untersuchen und wir werden noch drei weitere Standorte genauso ergebnisoffen, genauso intensiv durchsuchen, untersuchen. Und einer davon wird dann bis zum Jahr 2050 sich als positiv erwiesen haben. Oder was oder wie? Na, also leuchtet mir irgendwie nicht ganz ein, was er da jetzt eigentlich haben will. Keine Bundesregierung solle mehr die Möglichkeit haben, das Endlagerthema auszusitzen, sagte er dem Hamburger Abendblatt. Andere Länder seien in dieser Frage schon viel weiter als Deutschland. Was für andere Länder? Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber soweit ich weiß, gibt es in ganz Europa kein Endlager. Es gibt in Schweden, war das glaube ich, wo sie jetzt dank irgendwie gründlich anderer Motivation der Bevölkerung diverse Dörfer haben, die sich drum prügeln, dass sie das Endlager kriegen wollen. Aber ein fertiges Endlager gibt es ungefähr nirgendwo. Irgendwie geht mir das Geniesel gerade herzhaft auf den Keks. Der frühere Ministerpräsident Baden-Württembergs sprach sich gegen eine Ausweitung der Suche auf den Südwesten aus, wie sie der Stuttgarter Regierungschef Winfried Kretschmann angeboten hatte. Moment! Er verlangt, dass ein Endlager gefunden werden soll, aber es darf auf gar keinen Fall da gesucht werden, wo er wohnt? Hallo? Die Debatte können wir an der Stelle sofort beenden. Wenn nicht wirklich ergebnisoffen überall gesucht werden darf, dann wird genau gar nicht mehr gesucht. Na, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Montag gab es dann eine Meldung aus Fukushima, wo ich mich frage, wann zum Fick der Herr Pfeffer eigentlich mal drauf stößt. Aber hey, Tokio DPA. Am havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima 1 hatte der Betreiber TEPCO einem Medienbericht zufolge die höchste Radioaktivität seit dem Erdbeben im März gemessen. Mehr als 10 Sievert pro Stunde betrug demnach die Strahlung am Boden eines Abzugsrohrs zwischen den Reaktoren 1 und 2, wie die Agentur GG Press meldete. In Sievert wird die biologische Wirkung bla bla fassel bla bla. Na, Amano war doch da letzte Woche zu Besuch. Warum ist der denn da nicht an dem Abzugsraum lang gewandert? Da hätte er nicht mal mehr viele Minuten stehen bleiben müssen. Weil wenn ich mich nicht böse verrechne, dann hat man die AKW-Arbeiter-Jahresdosis bereits nach zwei Minuten Intus. Und wenn man da irgendwie ein bisschen bleibt, sagen wir mal eine Stunde, 10 Sievert sind bereits schwerste Strahlenschäden, 100% Todesrate nach 14 Tagen, laut Löschipedia. Oder anders ausgedrückt, hey, da hätten wir noch ein paar Leute vergraben können. Und die Frage, warum zum Kuckuck da jetzt eigentlich erst rauskommt, dass es dann eine Ecke gibt, wo 10 Sievert die Stunde rauskommen, beziehungsweise genau genommen mindestens 10 Sievert pro Stunde, weil da kommen wir gleich auch noch zu, da gab es nämlich noch eine Meldung, dass sie dann auch nochmal darauf hingewiesen haben, übrigens das Dosimeter, mit dem sie gemessen haben, das ist am rechten Anschlag angekommen. Mehr als 10 Sievert pro Stunde kann es nicht messen. Und es hat Vollausschlag gemessen. Na, plus die Frage, wo zum Fick kommt denn da eigentlich jetzt die Strahlung her? Blöde Idee. Irgendwo auf der anderen Seite von dem Ding liegt geschmolzenes Kernbrennstabsmaterial rum und strahlt da so ganz lustig und unentspannt vor sich hin. Mir wird das gerade ernsthaft zu nass. So, 9.20 Uhr melden übrigens gerade die sprechenden Ohren. Dann gab es das Rinderboot 2 bei Fehlwerk von Japans größte Supermarktkette, führt jetzt ihre eigene Strahlungsmessung durch, bevor sie das Rindfleisch verkaufen. Hintergrund ist, dass die Regierung aus einer zweiten Präfektur Rinderlieferungen verboten hat, weil die Strahlenbelastung zu hoch war. Aber es besteht keine Gefahr für bla bla. Das haben sie übrigens bei der 10-Sievert-Meldung auch nicht gesagt. Ist schon interessant, wenn sie die Aussage plötzlich weglassen, dann gewinnt die Tatsache, dass sie sonst immer verharmlosen, doch einen interessanten Twist. Aber hey. So, dann ist eine Wuffi-Schrift passiert. Berlin-DPA-Bundespräsident Christian Wulff hatte das Gesetz für den Atomausstieg bis zum Jahr 2022 unterschrieben. Es kann nun in wenigen Tagen in Kraft treten. Im Bundestag hat Union, FDP, SPD und Grüne nach dem Fukushima-Katastrophe, bla, Phase, bla, bla. Meldung vom 1. August. What took him so long? Er hat das Ding ja auch nicht auf dem schnellen Weg unterschrieben, sondern hat gesagt, nein, und er wird das erstmal auswerten und wird dann noch eine Weile drüber grübelieren, weil die Parteien haben ja keine Parteitage abgehalten. Ja gut, die Grünen und die FDP haben, glaube ich, irgendwie, also bei den Grünen war es ja doch, die Grünen haben definitiv und die FDP hat ja auch einen Parteitag gehabt. Die SPD hat keinen gehabt und die CDU hat keinen gehabt, aber was zum Fick interessiert das eigentlich einen Bundespräsidenten, ob die Parteien das intern auch noch demokratisch legitimieren? Die geben sich doch sonst immer als demokratisch legitimiert aus, weil sie mal irgendwann vor Jahren bei Wahlen gewählt worden sein sollen. Also jedenfalls hat Wuffi am Montag unterschrieben. Dann gab es die US-Verharmlosung der Radio Wissensnachrichten. Seit 6 Jahren untersuchte die amerikanische nukleare Regierungsbehörde, was bei einer Kernschmelze eines durchschnittlichen Reaktors in den USA passieren würde. Die New York Times hat nun erste Ergebnisse der Studie veröffentlicht. Darin heißt es demnach, es würde weit weniger Tote geben als bisher angenommen. Na, das ist ja gut, es werden nicht 10 Trilliarden Menschen umgebracht, sondern nur, wie viele Milliarden haben wir jetzt gerade auf der Erde? Na, also weniger als bisher angenommen ist eine Nullaussage. Denn Wissenschaftler seien bisher davon ausgegangen, dass bei einer Kernschmelze bis zu 60% des radioaktiven Stoffes Cäsium-137 austreten könnten. Die neue Studie gehe lediglich von 1 bis 2% aus. Na, dann ist ja in Ordnung. Na, also Verharmlosung fällt mir da so spontan ein. So, dann gibt's Gore weiter. Na, da hatte ich ja, war das letzte Woche, also irgendwann kürzlich hatte ich jedenfalls schon mal die Meldung, dass Greenpeace gesagt hat, hey Jungs, Mädels, gibt eigentlich keinen Grund mehr, jetzt noch irgendwelches Zeug in das Zwischenlager Gorleben zu bringen. Wenn ihr irgendwelche Transporter habt, zum Beispiel den letzten Transport aus Frankreich mit wiederaufbereitetem Material, könnt ihr den Quark auch einfach irgendwo bei einem AKW, was jetzt abgeschaltet ist, in das rund ums AKW liegende Zwischenlager bringen. Na, weil Gorleben ist eine überhaupt gegen gar nichts abgesicherte Metallhütte. Aber hey, sagt Niedersachsens Ministerpräsident hatte kürzlich erklärt, ein für November geplanter Kastortransport werde auf absehbare Zeit der letzte sein. Dem widersprach die Gesellschaft für Nuklearservice. 2014 würden mehrere Kastoren aus Frankreich und Großbritannien nach Gorleben gebracht. Oder anders ausgedrückt, die haben immer noch nicht begriffen, dass Gorleben als Ziel das Problem ist. Da sind genügend Leute, die wissen, wie sie intensiven Protest betreiben, wie ja nun die vergangenen, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte schon bewiesen haben. Ne? Am Mittwoch gab es dann nochmal 5 Sievert pro Stunde. Habe ich bei Boing Boing gefunden. Here in Japan, TEPCO announces that it has detected 5 Sieverts of radiation per hour in the Fukushima Daiichi Plant's number 1 reactor building. Also sie haben nochmal 5 Sievert pro Stunde gefunden, diesmal im Gebäude von Reaktor 1. Na, also innen drinne gibt es auch nochmal einen Hotspot, den sie jetzt gemessen haben. Und das wirft dann die Frage auf, wie hoch sind denn die Hotspots in den anderen Reaktorgebäuden? Beziehungsweise, so ganz blöd, die allererste Frage, die einem da auch in den Kopf kommen darf, wo kommt diese Strahlung her? Na, blöde Vermutung, da liegt Curium rum, in geschmolzen, frisst sich gerade durch den Betonboden. Wenn es unten durch ist, werdet ihr es mitkriegen, da macht es nämlich laut Fump und verteilt den ganzen Quark schön in der Gegend. Dann hat sich das mit eurem Plan von wegen irgendwann demnächst mal wieder Leute in der Nähe ansiedeln zu wollen. Na, und ganz toll fand ich auch die Deutsche Welle-Meldung zu dem Thema von wegen, ja, also bei 10 Sievert pro Stunde, das könnte eventuell sogar schon ein bisschen tödlich sein. Bei 10 Sievert die Stunde, wenn du dich länger als 5 Minuten aufhältst, hast du eine Dosis, bei der du schon Strahlenkrankheitsergebnisse kriegen kannst. Wenn du dich eine Stunde aufhältst, bist du nach 14 Tagen mit 100% Wahrscheinlichkeit tot. Aber hey, besteht kein Grund zur Veranlassung. Dann gab es Japan-Entlassungen. 5 Monate nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat die japanische Regierung 3 Verantwortliche entlassen, wie Handels- und Industrieminister Kaieda in Tokio mitteilte, zählen dazu sein eigener Stellvertreter, der Leiter der Nationalen Energiebehörde, sowie der Vorsitzende der Agentur für nukleare Sicherheit. Das kann auch sein, dass sein eigener Stellvertreter, der Leiter der Nationalen Energiebehörde, also wie auch immer. Kritiker werfen der Regierung vor, das Ausmaß des Reaktorunglücks verharmlost zu haben und zu enge Kontakte zur Atomindustrie zu unterhalten. Die Frage, die sich mir bei der Meldung aufdrängte, ist, was zum Fick hat da jetzt eigentlich so lange gedauert? Na, ich meine, dass sie dauernd verheimlicht haben und alles immer nur relativiert haben, das tun sie doch auch bis jetzt noch. Ja, okay, die Regierung hat gesagt, also den TEPCO-Plan von wegen bis Jahresende haben wir da blühende Landschaften, den sehen wir nicht. Aber das ist ja auch noch keine Aussage von wegen, ja und jetzt macht aber mal. So, genau, dann hier größer 10 Sievert pro Stunde Tokio-DPA, der jüngste Strahlenhöchstwert an der japanischen Atomruine Fukushima dürfte weit über dem gemessenen 10 Sievert pro Stunde liegen. Es sei nicht zu leugnen, dass der Wert wohl weit darüber liege, sagte ein Sprecher des Betreibers TEPCO. Die Skala des verwendeten Messgeräts habe nicht weiter gereicht. Aus der Atomruine gelangt zu einem Megabeben und einem darauffolgenden Tsunami radioaktives Material in die Umwelt. Na, also deren Messgerät ist einfach am rechten Anschlag angeschlagen. Klunk. Ja, ich sehe auch noch keine Bemühungen rauszufinden, wo zum Kuckuck eigentlich die Strahlung da genau herkommt. Also ja, da wird irgendwo radioaktives Material liegen und das strahlt dann ernsthaft vor sich hin. Aber was mal zu klären wäre, ob irgendwie an der anderen Seite von dem Rohr, wo da jetzt die Größe 10 Sievert gemessen wurden, ob da vielleicht gerade ein klumpenflüssiges Material rumliegt. Nicht, dass man sich um den klumpenflüssiges Material irgendwie kümmern könnte, weil hingehen geht nicht. Es sei denn, der Herr Amano kommt nochmal. Wollen wir einmal anfassen. Aber hey. So, dann. Ach komm, dann können wir auch schon in der Musikecke ankommen. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, das hatte ich sogar schon mal namentlich erwähnt. Nämlich vom Hohen Wesch steht Samstag, 14:11 Uhr, laut Aufnahmegerät, gibt es die laute Musik von Rapalje. Ich habe keine Ahnung, wie der Titel heißt. Der ist mir nur im Gehörgang geblieben, weil die den in Öhendorf mit den Shore Patrol Jungs zusammengespielt haben und da mal so richtig die Lautstärke hochgedreht haben. Vor einem Jahr. Öhendorf, Ständchen da hinten, Hinzeigständchen. 3:03 Minuten ist der Titel lang. Gefolgt von quer vom 28.07. Islamhass, 8:03 Minuten. Die machen jetzt Sommerpause. Sommer, was für ein Sommer. Ja. Gefolgt von einem Ausschnitt aus dem Heute-Journal vom 1.8. die CZU-Batte. 3 Minuten 35. Der Tauber könnte mir ja glatt sympathisch werden. Dummerweise ist er in der falschen Partei. Aber zumindest was hier so den Überwachungswahnsinn angeht, hat der schon mal richtige Ansichten. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Wünsche mir Feedback, zum Beispiel als Kommentar im compiblog.de, Kompott 276, Teil 1. Als Mail compiblog@googlemail.com, bei Google Plus oder als Tweet an @kompott. @compiblog erreicht mich auch, aber @kompott finde ich besser. So, genau. Und dann haben wir gleich 9:30 Uhr. Und ich sag dann viel Spaß mit der Musik und den Outros und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ein bisschen diesen machen, damit ihr ein bisschen in Bewegung kommt, ein bisschen Probe schon von der ganzen Tag. Here we go.
Ansonsten sind wir aber tendenziell eher bequem. Auch im Denken. Oder besonders im Denken. Als es letzte Woche zu den Anschlägen in Norwegen kam, da dachten wir doch alle zunächst an Al-Qaida, an islamistischen Terrorismus. Dann aber stellte sich die Tat als die eines Einzeltäters heraus. Und das macht freilich Angst. Lieber wäre uns ja ein Netzwerk des rechten Terrorismus gewesen, denn da hätten die Staatsorgane was machen können. Aber so ist ein neuer Bedrohungstypus aufgetaucht, der autonome rechte Terrorist. Was verwirrend ist, denn früher waren die Autonomen ja immer linke Terroristen. Aber auch die sogenannten Autonomen existieren nicht unabhängig von der Welt. Die bekommen ihre kruden Ideen ja von Islamhassern und ultrarechten Ideologen aus ganz Europa, auch in Bayern.
Anders Behring Breivik, Mörder von 76 Menschen. Ein Mann voller Rätsel. Einerseits Nationalist, Rechtsextremer, zugleich aber adrett im Auftreten, sozial angepasst. Seltsam sehen Rechtsextreme nicht eigentlich so aus. Auch sein 1500-Seiten-Pamphlet irritiert. Es findet sich Hass auf den Islam, Hass auf Multikulti-Politiker. Doch zugleich distanziert er sich vom Nationalsozialismus. Wenn es eine historische Figur gibt, die ich hasse, dann ist es Adolf Hitler. Und Antisemit will er auch nicht sein. Ich bin ein Unterstützer Israels und aller patriotischer Juden. Doch so ungewöhnlich ist das Gedankengebäude des Attentäters gar nicht. Es gleicht den Ideen von modernen Rechtspopulisten, wie man sie auch in Deutschland findet, etwa auf Politically Incorrect, einem der meistgelesenen Blogs hierzulande. Professor Hajo Funke von der FU Berlin beobachtet die rechte Szene seit Jahren. Er ist sich sicher, die Rechtspopulisten waren eine Inspiration für Breivik.
Man kann in der Tat davon ausgehen, dass diese Gedankengänge sein Nährboden waren, ein entscheidender Nährboden.
Fast wortgleich finden sich Breiviks Thesen bei Politically Incorrect. Auch hier hetzt man gegen den Islam und gibt sich gleichzeitig als Verfechter Israels.
Das Spezifische dieser Art, wenn Sie so wollen, neuartigen Form des Rechtsextremismus ist die Konzentration auf den Islamhass, auf die Islamfeindlichkeit, auf die Islamophobie. Was 1920 in der NSDAP im Parteiprogramm der Jude war, ist heute die Muslima und der Muslim.
Mittlerweile zeigt man sich im Blog zwar betroffen. Zitat: Was er schreibt, sind größtenteils Dinge, die auch in diesem Forum stehen könnten. Manche User-Kommentare klingen jedoch ganz anders. Da heißt es, die jugendlichen Opfer wären ja womöglich einmal islamische Terroristen geworden. Und weiter, dies gibt niemandem eine Berechtigung, diese Jugendlichen zu erschießen, aber unschuldige Kinder sehen anders aus. Aus dem Umfeld des Blogs ist sogar eine neue Partei entstanden, die Freiheit. Die Mitglieder wollen salonfähig erscheinen, sehen sich als
belesene Islamkritiker, darunter drei mit Doktortitel.
Auf dem Bayerischen Parteitag gibt es sogar Lyrik gegen kriminelle Ausländer.
So ging er denn von Haus zu Haus und raubte fleißig alles aus und wollte er einmal verschnaufen, soll man ihn Heroin verkaufen.
Die geschmeidigen Rechten bedienen eine weit verbreitete Stimmung. Angst vor Muslimen.
Sie neigen schon überwiegend dazu, also extrem zu sein.
Ich wohne in der Nähe, wo eine Schule ist, wo so viele Türkenkinder sind. Das ist eine Katastrophe, wie sich die aufführen.
Manchmal kriege ich ein bisschen Angst, dass wenn ich hier an der U-Bahn unten bin, manchmal denke ich, ich bin die einzige Deutsche hier, gell?
Aber müssten die Islamkritiker angesichts der Anschläge nicht innehalten? Wir treffen Michael Stürzenberger. Er ist Mitbegründer der Freiheit und auch bei Politically Incorrect aktiv.
Ja, natürlich ist man betroffen, sowieso wegen diesem Irrenattentat. Ja, und dass der in Teilen ähnliche Überzeugungen hatte, ja, wie wir, natürlich macht das betroffen, ohne Ende. Ja, aber wir können uns deswegen jetzt nicht das Büßergewand umstülpen oder irgendwie jetzt da eine Verantwortung fühlen. Wir haben keine.
Mit den Taten Breiviks will Stürzenberger nichts zu tun haben.
Gewalt wird 100%ig abgelehnt. Ja, wir beschränken uns rein auf die argumentative Auseinandersetzung.
Doch dass die neuen Rechten keineswegs nur auf Argumente setzen, musste Professor Matthias Rohe erfahren. Der Erlanger Islamexperte ist einer der Lieblingsfeinde der Rechtspopulisten. Als er in München einen Vortrag hält, bei dem er einen differenzierten Blick auf die Scharia wirft, stören Islamkritiker die Veranstaltung. Es kommt zum Abbruch. Politically Incorrect triumphiert.
Wenige Stunden nachdem Politically Incorrect über dieses Vorkommnis auf seine sehr eigene Art und Weise berichtet hat, kam dann ein E-Mail des Inhalts, ich zitiere nur einige wenige Sätze, für ein Tun wie ihres kann und darf es nur eine Strafe geben, den Tod. Das wird dann liebevoll ausgemalt, am Halse aufgehangen, am Baukran baumeln, Visage soll blau anlaufen.
Verschwimmen die Grenzen zwischen Wort und Tat? In einem Spiel der österreichischen FPÖ kann man schon mal auf Minarette und Muezzins schießen. Wie wirkt die Hasspropaganda im Internet auf labile Menschen?
Es ist aus meiner Sicht so eine Art Einstiegsdroge. Die Leute heizen sich da auf. Ich gehe nur nicht davon aus, dass die massenhaft hergehen werden und irgendwelche Gewalttaten verüben. Aber der eine oder andere schräge Geist mag sich da durchaus dann bestätigt fühlen nach dem Motto, naja, das ist Volkes Stimme, das wollen alle und ich gehe da mal voran.
Politically Incorrect wird vom Verfassungsschutz bisher nicht beobachtet. Die Begründung, so war zu lesen, man sei dort pro Israel. Die Seite sei nicht rechtsextrem.
Natürlich ist die Frage, was kann der Verfassungsschutz tun? Glaubt man dem innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion Hans-Peter Uhl, dann hat der Verfassungsschutz eh keine Chance, weil unsere superliberalen Datenschutzgesetze effektive Terrorbekämpfung verhindern.
Wenn das Internet Tatort ist, muss der Staat sich ums Internet kümmern. Wo findet Volksverhetzung statt? Wo sind Hassprediger? Das geht nur per Vorratsdatenspeicherung.
Was ist jetzt nochmal genau Vorratsdatenspeicherung? Da werden Kommunikationsdaten gespeichert, wen Sie anrufen, wem Sie E-Mails schicken, wer Ihnen eine schickt. Und zwar vorsorglich, ohne konkreten Verdacht. Aber der Massenmörder war halt ein Einzeltäter. Und Einzeltäter schicken sich nicht selbst E-Mails und rufen sich auch nicht an. Der Vorschlag von Herrn Uhl spiegelt also eher die allgemeine Ratlosigkeit, die einen nach solch verbrecherischen Taten befällt. Man flüchtet sich fast schon dankbar in die Vorstellung, dass der Massenmörder von Oslo halt wahnsinnig, seine Tat nicht vorhersehbar und damit keiner außer ihm selbst dafür verantwortlich sei. Die Frage ist nur, ob das stimmt. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken türkisch und arabisch gesprochen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine bestimmt wird. Ist das in Anbetracht der gesellschaftlichen Realität paranoid, also krankhaft, oder ist die zugrunde liegende Angst berechtigt? Das Zitat stammt übrigens nicht vom norwegischen Massenmörder, sondern von Thilo Sarrazin. Und es steht für das Problem der rechtspopulistischen Bewegungen in Europa. Denen fühlte sich der Täter nachweislich zugehörig und jetzt geraten die deswegen schwer in die Defensive.
Die schon angesprochene Bluttat von Oslo und der Insel Utøya war unfassbar in ihrer brutalen Sinnlosigkeit. Und man wäre kein Mensch, wenn man sich nach so einem Unglück nicht fragen würde, ob es nicht doch zu verhindern gewesen wäre, irgendwie. Und als dann auch noch rauskam, dass der Täter seinen Wahnsinn vorher im Internet verbreitete, dann musste man natürlich fragen, ob das nicht irgendjemand hätte merken müssen. Die Polizei zum Beispiel. Und schon war die Debatte um Sicherheit im Internet wieder da. Eine Debatte, die auch die Union spaltet. Die Partei, die von sich sagt, dass bei ihr die Sicherheit der Bürger besonders gut aufgehoben sei. Was die Sache nicht unbedingt leichter macht, wie Lars Seefeld beobachtet.
Das ist Hans-Peter Uhl, ein CSU-Politiker. Und das ist das Internet, wie er es nicht mag. Hier ein radikal islamkritischer Blog, den er nur mal als Beispiel öffnet. Das Massaker von Oslo, meint Uhl, sei hier im Internet geboren.
Man kann natürlich über das Internet auch zu solch schrecklichen Straftaten animiert werden. Das heißt, der Staat muss dann auch mehr Streife gehen im Netz. Ein Internet ohne Recht, ein Internet ohne Spielregeln. Wird sich selbst zerstören. Man kann sogar weitergehen, das Internet würde dann seine Kinder fressen.
Die Kinder des Internets spotten über Politiker wie Uhl. Im Internet geboren ist zum Netzschlagwort mutiert. Uhls Worte seien Weltsicht leicht gemacht. Waffenscheine würden jedenfalls nicht im Internet geboren, stattdessen Informationsfreiheit für alle. Auch Parteifreunde sehen das so. Peter Tauber etwa, Bundestagsabgeordneter der CDU. Wir interviewen ihn natürlich übers Internet.
Tja, also wenn der Attentäter von Oslo sein Bekennerschreiben oder seine Pamphlete per Fax geschickt hätte, wäre dann die Tat im Fax geboren? Ich weiß es nicht. Das Internet ist so in dieser Form, wie es sich Herr Uhl vorstellt, aus meiner Sicht nicht staatlich zu regulieren und zu beaufsichtigen.
Kontrolldenken gegen Freiheitsdenken. Alte Schule gegen junge User. Auch in der Union tobt nun also der Kulturkampf um dieses Internet. Heftiger als in anderen Parteien. Schließlich gilt Sicherheit vielen immer noch als Markenkern. Nicht nur Hans-Peter Uhl.
Es ist Mode geworden, die Freiheitsrechte des Bürgers in den Vordergrund zu stellen. Dabei vergisst man, dass der Bürger auch einen Anspruch auf Sicherheit, auf innere Sicherheit hat.
Gerade diese Freiheit, die eben Verantwortung bedeutet und nicht Beliebigkeit, ist, glaube ich, was sehr Christdemokratisches.
Wir stehen dazu, dass wir die Partei der inneren Sicherheit sind.
Also ich habe eigentlich keine Lust, das Thema anderen Parteien zu überlassen.
Offenbar, meinen Beobachter, muss auch die Union jetzt lernen, Kontrolle geht nicht, Vertrauen ist besser. So ist nun mal das Internet.
Es käme auch keiner wahrscheinlich von der CDU auf die Idee, zukünftig alle Stammtische überwachen zu wollen, in der Hoffnung, dass man vielleicht mal einen Attentäter dort erwischen würde.
Hans-Peter Uhl bleibt bei seiner Meinung, Freiheit ohne Kontrolle gehe nicht. Vom Denken der Generation Internet ist er damit weit entfernt. Das nächste Wahlergebnis der CDU, schreibt ein Twitter-User, werde wohl auch im Internet geboren. Dabei kommt es natürlich jetzt drauf an, wer sich durchsetzt in der Union.